Folge 014. Mein heutiger Gast bekam vor nicht einmal einem Jahr eine erschreckende Diagnose, Gehirntumor. Was dann passierte und wie sie damit umgeht, erzählt meine heutige Interviewpartnerin Margareta Michalzig.
Barbara Büttner präsentiert dir nun deinen Podcast Better Be Happy – Endlich raus aus dem Tief. Hier bekommst du Tipps für deine Seele, damit es dir bald wieder besser geht.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung deines Better Be Happy Podcast. Heute begrüße ich in meiner Sendung Margareta Michalzig. Sie hat uns eine ganz besondere Geschichte zu erzählen und wie ich finde, keine einfache Geschichte. Sie hat in diesem Jahr schon sehr vieles erlebt und sie hat in diesem Jahr auch eine erschreckende Diagnose erhalten. Doch sie ist eine Kämpferin. Margareta stammt aus Polen, aber ist schon seit 13 Jahren in Berlin. Und ich denke, sie soll uns selbst erzählen, was los ist in ihrem Leben. Und ich sage jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Margareta, nach Berlin. Hallo!
Wunderschönen guten Tag, liebe Barbara. Ich grüße auch alle Zuhörer.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und ja, ich finde, man hört gleich in deiner Stimme, dass du ein ganz fröhlicher Mensch bist. So habe ich dich auch kennengelernt. Aber ich weiß eben auch, dass dein Jahr nicht ganz so gut angefangen hat im Januar. Vielleicht möchtest du gleich mal erzählen, was bei dir passiert ist.
Ja, hast du recht, Barbara. Der Jahr hatte mit sehr schwierigen Schlägen begonnen. Hatte alles angefangen bei Anfang Januar, wo ich unter sehr starken Kopfschmerzen gelitten habe. Dann konnte ich nicht so arbeiten im Unternehmen, wie ich gearbeitet habe. Und dann 30.01. mein lieber Chef hatte mir meinen Vertrag nicht verlängern. Und 31.01. nach Bitte meines Stiefvaters, er ist Heilpraktiker, und nach Augendiagnose, wo er sehr beunruhigt war, was er gesehen hat, hat er mich gefordert, dass ich Computertomographie mache. Das habe ich auch getan und 31.01. habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich habe Gehirntumor, sogenannte Cavernom. Ist das, dass die Zuschauer wissen, was das ist? Ist das Missbildung von Gefäßen im Gehirn? Und den Cavernom, die Ader, hatte sich erlöst. Und ich habe innere Blutung gehabt, welche ich gar nicht wahrgenommen habe. Danach kommt Taubheit an im Zunge, im rechten Hand, so selber sehr starke Migräne. Dass das alles sich verkapselt hatte, ist auch so gut für mich ausgegangen, konnte auch schlimmer gewesen, Gott sei Dank. Und ja, und dann, ich habe dann erst einmal Angst gekriegt. Ich habe nicht gedacht mehr an mich selber, nur ich habe gedacht an meinen Sohn, weil außer mich mein Sohn hatte in Deutschland niemanden. Außer meiner Lebenspartner und da habe ich gesagt, okay, ich bin 44, wahrscheinlich das ist jetzt so und ich habe mehr an mich beschäftigt um Gedanken um meinen Sohn. Und 2 Wochen später, das war schon Mitte Februar, habe ich mich nur beschäftigt mit meiner Krankheit und wie mehr Ärzte, ich besucht habe und nach Lösung gesucht habe. Jeder Arzt hatte mir was anderes vorgeschlagen. Dann endlich, ich habe mich entschieden, nach Hannover fahren zu neurologischer Privatinstitut mit meinem Mann. Und dann hat er uns ein Expert beraten und hatte gesagt, dass ich sollte noch abwarten. Dass die Kopfschmerzen werden immer toller und ich konnte meine Fitness nicht so machen, ich konnte gar nicht arbeiten, ich konnte nie so leben, wie ich vorher gelebt habe und ich bin eine Mensch, welche gibt in jedem Bereich 120 ja. Und das ist manchmal zu wenig für mich, war ziemlich sehr schwer. Ich habe gesagt, ich bin 44, ich bin jung, meine Seele ist 18. Und dann, ich habe meinem Mann gesagt, ich kann so nicht leben. Und ich habe angefangen, an mich zu horchen, was ist in mir drin. Und alles in mir hatte gesagt, dass ich musste, wie schnell wie möglich, mit einer Arzt Entscheidung treffen. Ja. Und Gott sei Dank habe ich begonnen, Professor Dr. Waikote hatte meine Unterlage und meine Bilder bekommen von einer zufälligen Ärztin, welche mich untersucht hat. Er hatte mich angerufen und er hatte mich zu Gesprächen geladen. Und er hatte nach Wiederholung einer Computertomographie ist mir und meinem Mann begegnet und er hatte gar nicht sich vertiefen, was da alles ist in meinem Kopf. Er hatte gesagt, Frau Michalczyk, sind Sie bereit? Dann ich habe so überrascht ihm eingeschaut und Professor Waikote hatte gesagt, wir werden operiert. Und ja, und das war für mich ja Vertrauen und er hatte gesagt, wenn Sie meine Frau werden, werde ich das Ihnen raten. Aha. Und wenn Sie werden nur 3 Jahre zu leben haben, werde ich Sie in Ruhe lassen.
Also was ich interessant finde daran ist, dass du tatsächlich, war es eigentlich so, du hattest die Zeit, das zu entscheiden, dass du, was du tust, oder hast du sie dir einfach genommen? Ich frage dich deshalb, weil gerade bei Krebsdiagnosen oder Tumordiagnosen sehr häufig ganz schnell zur Operation geraten wird. Und ich glaube, dass viele Menschen keine Zeit haben, einfach erst einmal ja sich zu orientieren und zu vergleichen, und bei dir hat es ja eine Zeit gedauert. Also kam das durch dich selbst oder?
Das hatte sich so entschieden, weil wir wussten schon nach den nach Gesprächen mit dem Professor in Hannover, wir wussten, dass der Cavernom, wenn er schon einmal geplatzt hat, ist 15%. Andere Ärzte sagen 5%, dass er wieder platzen kann. Und diese nächste Blutung ist häufiger oder ist stärker als die erste. Das heißt, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Aneurysma. Ja, und dass ich das Cavernomen haben nur 1% Bevölkerung, da habe ich gesagt, wenn ich im 1% schon das habe, dann wie viele Chancen habe ich, dass das platzte mir dieses Jahr oder nächsten? Und deswegen die Entscheidung bei Professor Waikote war eigentlich 4 Wochen nach der Diagnose, wir operieren, weil er hatte mir das leider nicht gesagt. Ich habe das erste erfahren nach meiner OP. Ich habe gesehen, die Computertomographie-Bildern, dass der Cavernom hatte sich über 1 Zentimeter wieder vergrößert. Das heißt, in dieser Odemie, in dieser Schutzung oder in die Blase, wo die Ader zusammengepresst wurden, da war weiter, hatte Blutung stattgefunden. Und das war wie ein Luftballon, welcher jederzeit platzen konnte. Aber ich habe diese innere Wahrnehmung, dass ich konnte keine Ruhe finden. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich wusste, dass ich nicht warten. Das war mein Mann hatte gesagt, er werde wahrscheinlich warten 1 Jahr. Aber ich habe von Bauchgefühl, ich habe gesagt, Heiko, aber der Zeit habe ich nicht. Ich habe irgendwie innerlich, wo ich meditiert habe, ich habe meine Körper so wahrgenommen und ich wusste, dass meine Zeit tickte. Und dann Entscheidung zur OP, dann macht jeder Arzt oder jeder Experte, jedes Spezialist, er gibt ihnen Termin zur OP mit keiner Anleitung, was passiert werde. Ich habe erfahren einen Tag vorher, was passiert werde in dieser OP. Ich wusste bei dem Entscheidung schon durch das viele, ich habe viele Gehirn, Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen gehabt. Ich wusste, dass 90% kann betroffen werden, Sprachzentrum, so selber Motorik, rechte Seite. Und das hatte dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich weiß, diese OP ist 4. April. Und zu wissen, ich habe erst das verdrängt. Ich habe gesagt, okay, ich bin ein bisschen ruhig, das wird er jetzt operiert. Aber der innere Angst, weil Gehirn, OP an Gehirn ist nicht das gleiche wie OP an Kniegelenke.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das richtig verstanden habe, für dich war es wirklich auch so eine Entscheidung aus dem Bauch raus. Du hast dann gemerkt, der ist jetzt der richtige Arzt für mich. Und das, was er da jetzt sagt, ist zwar keine leichte Entscheidung, aber für dich hat es sich so angefühlt, einfach wirklich vom Bauchgefühl her, das soll ich jetzt machen. War das so?
Ja, genau. Und dann Professor Waikote, ich habe dann später über ihn gelesen im Internet, er ist ein Spezialist, ein Experte hier in Berlin. Er hatte sich gar nicht in die Krankheit vertiefen. Er hatte mir so wie Mensch zu Mensch gesagt, wenn Sie werden meine Ehefrau oder meine Tochter, ich werde Ihnen das Gleiche raten. Aber alle anderen Ärzte haben gesagt, oh, Sie müssen nur aufpassen, da konnten epileptische Anfälle kommen, Sie können gelähmt werden, die Sprachzentrum werde betroffen. Da war so, alles war nur schwarz. Und er war wie ein Mensch zu Mensch, nicht der große Professor Wäschemann musste wirklich von unten nach oben gucken, nur wie ein Mensch beraten.
Ja.
Und das war auch, dass ich wusste innerlich, dass die Zeit tickte. Er war für mich die Bestätigung meines inneren Gefühls.
Ja.
Und ich habe auch verstanden, dass er diese OP durchführen werde. Ich konnte früher operiert werden durch andere Arzt, aber ich habe gesagt, nein, wenn mich jemand operiert werde, dann nur der Arzt und ich habe auf ihn bestanden.
Ja. Also ich finde ja von ihm tatsächlich sehr schön, wir wissen alle, kein Arzt ist wie der andere. Jeder wünscht sich, dass er einen findet, wo man sagt, man hat das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Und natürlich ist es realistisch, wenn einem die Ärzte sagen, was passieren kann. Aber für einen Patienten macht es einen doch sehr unsicher, wenn man am Anfang nur hört, was alles passieren kann. Und da ist so ein Satz, wie er das zu dir gesagt hat, also wenn Sie meine Tochter oder meine Frau wären, würde ich Ihnen das raten. Ich persönlich finde auch, das ist dann schon irgendwo Gold wert, dass man sagt, das meint er wirklich so, ne?
Ja, das ist auch so.
Ja, ja.
Und dann sind dann auch, auch wenn die Ängste, weil die andere, wenn du hörst, nur alles Negative, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, dann egal wie man nach außen versuchte, man die Krankheit zu vertuschen oder positiv wirken, natürlich die Ängste, wenn du alleine bist, denn wenn niemand da ist oder der Kind geht zur Schule und du bist du, der Mann geht zur Arbeit und du arbeitest jetzt gerade nicht, dann wirklich man ratet, ich habe geraten in die Situation wirklich im Panik. Ich habe geheult, ich habe gesagt, okay, was wird denn? Und dann, ich habe gesagt, okay, wie kann ich die Ängste jetzt auch selber überwinden?
Was hast du dann gemacht? Weil das ist ja tatsächlich auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Die Ängste in dieser Zeit sind ja gar nicht zu vermeiden. Da wäre man ja kein Mensch, wenn man keine Angst bekommen würde. Aber wie bist du dann damit umgegangen?
Ich habe, dass ich wollte gar nicht meine Familie belasten oder mein Kind, weil ich wollte, dass er sich nur in seine Schule konzentriert und dass er auch nur diese Leistung bringt nach Hause, was er bis jetzt hatte. Dass ich weiß, dass mein Mann so viele verschiedene Termine hatte. Ich habe versucht, nach außen freundlich zu wirken. Und dann meine innere Ängste, wo ich alleine war, habe ich versucht zu bearbeiten. Dann habe ich mir Zettel genommen und habe ich mir aufgeschrieben, von wovon habe ich Angst. Na dann, erster war, ich habe Angst von OP. Ich habe Angst von Entfernung dieses Tumors oder ich habe Angst, dass ich gelähmt werde. Was werde, wenn ich gelähmt werde? Wie werde ich mich fühlen? Und dann habe ich mir alles aufgeschrieben. Und wo ich mir das alles aufgeschrieben habe, habe ich gesagt, was ist schlimmer? Ist der Angst, im Ungewissen zu leben? Oder den Angst, einen Schritt nach vorne machen? Da habe ich mir, wie kann man sagen, größere Angst, mir habe ich mir ja gesagt, okay, die größere Angst für mich ist, im Ungewissen zu leben, weil dann weißt du nie.
Du meinst jetzt ungewiss im Sinne von, dass das auch platzen kann oder was sonst
noch? Genau. Da habe ich gesagt, okay, ich habe hier schwarz auf weiß, kann mich betreffen Lähmung, die rechte Seite, ich kann Sprache verlieren, ich kann Gesichtslähmung haben. Kein Mensch stirbt bei Gehirn-OP, das ist nicht OP an Herz, ja. Und dann habe ich gesagt, wie wird das denn umgehen? Und dann, ich war immer Kämpfer, ich war durch meine ganze Leben, durch viele verschiedene Krisen betroffen, das weißt du, Barbara, weil ich habe dir alles aufgeschrieben und war auch nicht leicht. Und dann, ich habe mir gesagt, ich werde für mich selber, dass ich höher komme, als ich war. Dass ich für meinen Sohn weiter sein darf, dass ich weiter meinen Mann lieben darf. Ich werde alles tun. Und dann in erster Stelle werde ich das tun für mich. Und dann habe ich mir gesagt, denke jetzt an das, was du alles tun werdest. Ich habe transformiert meine Gedanken. Und dann ich habe gesagt, egal was werde, wird alles gut. dann egal wie werde ich betroffen, weil am Schluss, du weißt doch ganz genau, dass ich war ziemlich sehr hart betroffen nach dieser OP,
ja.
Habe ich mir, Till, ich habe gesagt, ich werde mich zusammen nach oben rappeln und ich werde nie aufgeben, weil ich liebe mich und ich liebe meine Familie und ich bin wert, dass ich wieder gesund werde. Und das hatte mir sehr viele Kraft gegeben und dann, ich habe nie wieder Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, halbe Stunde vor meiner OP, wo ich vorbereitet war, da habe ich geweint, aber das werde jeder von uns,
ja,
jeder wahrscheinlich weinen. Aber sonst, ich habe genossen bewusst, jeder Augenblick, jeder Tag, welcher mir gegeben wurde, mit meinem Mann und meinem Sohn zusammen zu verbringen. Durfte anders wahrzunehmen, Haare streichen von meinem Mann oder von meinem Kind, wieder so zehnjährige Kind sein und albern und lachen. Und das hatte auch mich, die Krankheit hatte mich auch sehr stark verändert.
Also das heißt, du hast tatsächlich alle Gefühle gelebt in dieser Situation vor der Operation, von der Verzweiflung über die Angst, aber auch in große Freude, Dankbarkeit auch, dass du da sein kannst, dass du deine Familie hast. Und ich denke, das war für dich wirklich auch so die Energie und die Kraft im Prinzip, die dich nach vorne gebracht hat und vor allen Dingen auch dein Wille. Dein Wille, es zu schaffen, das höre ich immer wieder, wenn wir miteinander sprechen, dass du auch dich entschieden hast einfach.
Ja.
Ich will das, ich will gesund sein, ich will leben und für meine Familie da sein, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich mich nicht mehr auf diese Negative, weil Krankheit ist allgemein betrachtet als was Negatives, ja, negative Erlebnis, negative Diagnose oder wie auch immer. Ich habe mich fokussiert nur auf Heilung. Wie werde ich wieder gesund? Mhm. Oder mir selber zu sagen, ich werde gesund. Nach der OP wird alles gut, auch wenn nach der OP alles falsch gelaufen ist oder ich habe negative Erlebnisse. Ich habe nie gezweifelt an das, dass alles gut werde. Und dann, deswegen mein Mann auch manchmal, Heiko, sagte, dass er bewundert das oder er sagte, du bist naiv, du denkst nur positiv. Ich habe gesagt, ja, mir ist meine Zeit zu schade, negativ zu denken.
Das ist ein sehr schöner Satz. Und du musstest ja das tatsächlich auch unter Beweis stellen, wie viel Kraft noch in dir steckt, denn du hast es schon kurz angesprochen, aber nach dieser großen Operation tatsächlich ist es leider nicht so gut gewesen, wie du dir es gewünscht hättest, sondern erzähl einfach mal wirklich, was du dann für, will ich sagen, Schädigungen oder was dann bei dir los war. Hörst du mich noch? Bist du noch da? Wie gibt es das? 29, 60. Bist du noch da?
Ja, bin ich da. Ich höre dich ganze Zeit. Hallo?
Ja, weil ich habe dich nicht mehr gehört. Jetzt bist du wieder da. Na gut, das kann ich später rausstreichen. Dann eben kannst du jetzt noch mal einfach antworten eben auf die Frage, was nach der Operation war.
So schnell zu beantworten, nach der OP, wo ich aufgewacht habe, habe ich bewegt Hände, Füße. Da war ich sehr glücklich, dass ich nicht gelähmt war. Aber ich habe, ich konnte erst mit niemand sprechen, weil keine war da und ich habe mich nicht im Spiegel gesehen. Und ist rausgekommen dann, dass das Sprachzentrum tatsächlich betroffen wurde, die rechte Seite, Gesicht wurde gelähmt, zusammen mit Mundwinkel, meine Zunge wurde taub, ich habe Schluckstörung und das war ziemlich für mich, dann kommen die Tränen.
Ja.
War für mich sehr bewegend, weil ich mir das nicht gerechnet habe, aber ich habe gesagt, okay, jetzt habe ich diesen Standpunkt und dass mein Mann sofort nach der OP, ich war 6 Stunden operiert, ist gekommen, aber nur für einen Augenblick auf intensiver Station und ich wollte ihm nur sagen, ich liebe dich, ich habe geschafft, aber der Satz habe ich gesprochen, 15 Minuten, so duckend, dass er mich verstanden hatte und das war für mich sehr schwer, weil ich sehr aktiver Mensch bin und dass ich sehr viel geschäftlich unterwegs war und dass ich sehr viele Kunden hatte, so selber, naja, ganze Leben, und dann plötzlich liegst du da und du kannst du nie sagen, bitte mir einen Tee bringen oder ich möchte gerne was trinken. Aber ich sage, dass unser Körper ist ein wunderbares Werk, wenn wir ihn hören und wenn wir wahrnehmen, welche Signale unser Körper uns gibt. Wo mein Mann diese intensive Station verlassen hat, ich habe gebeten mit Hände, Füße, mit alles mögliche Krankenschwester, dass ich möchte gerne Glas mit Wasser und Strohhalm. Und trotzdem, dass ich nicht schlucken konnte, weil ich alles ist rausgegangen, weil ich habe Lähmung. Ich habe versucht, mit ganzer Gewalt erst mich erinnern, wie ist denn das, wenn, wo ich bewusst geschluckt habe. Ich habe Wangen zusammen nach innen gedruckt und ich habe versucht, Luft zu nehmen im Mund und ich habe immer wieder versucht zu schlucken und die im Krankenhaus haben gedacht, dass ich wahrscheinlich irre bin, weil immer, wo ich wach war, ich habe nur trainiert, ich habe Kussmund gemacht und dann breite Lächeln. Das war sehr schmerzhaft und oft ist mir ja nicht gelungen, aber ich habe alles intuitiv. Ich habe kein Wissen über Lähmung im Gesicht oder Sprachzentrum. Ich habe gehört, meine Körper, und dann ich habe einfach gemacht, das nach, ja, so spontan, könnte man sagen. Und das hatte Früchte gebracht, weil ich nach 48 Stunden, ich hatte keine mehr Schluckstörung, ich konnte normal trinken, nur ich konnte nicht so reden wie vorher. Und dann kurz 2 Tage nach meiner OP, ich denke, mein Mann war auch selber ein bisschen überfordert, dann die Kommunikation war auch nicht so, wie ich normal gesprochen habe. Und dann kommt es zur Krise, dass mein Mann hatte mich 2 Tage nach der OP hatte mich verlassen. Und dann, das war die dritte Schlag nach der verlorenen Arbeit, nach der Diagnose. Und dann geht der Mensch, welcher ich liebe, nach meinem Sohn über alles. Das war für mich, ja, unvorstellbar. Ich konnte, ja, war sehr schwer. Aber ich habe mir gesagt, trotzdem, dass ich sehr geweint habe und dass ich habe mich so hilflos gefühlt und egal wie positiv ich innerlich gedacht habe, habe ich gesagt, das konnte nicht wahr sein, ich wollte nicht glauben. Und dann, ich habe ein Jahr vor meiner OP, ich war in einem Seminar bei Jürgen Hüller und dann habe ich gebucht, Seminar bei Bodo Schäfer, finanzielle Freiheit, und dieses Seminar sollte stattfinden, 26. Mai dieses Jahres hatte dieses Seminar stattgefunden. Und dass wahrscheinlich viele Zuhörer wissen, dass die Seminare sehr teuer sind. Ich habe mir gesagt, Margarete, 26. Mai, du werdest gerade zu diesem Seminar fahren und du werdest ganz normal reden. Und das war mein Fokus. Schon war egal, was alles passiert war, das war für meine Fokus, mein Sohn war im Urlaub. Ich habe gesagt, bis 26. Mai, ich werde gerade stehen und ich werde die Sprache zurück haben. Und ich habe das geschafft. Wow. Das ist, ich habe mir Fokus gegeben. Ich habe gelesen, Bücher, 8-6 Stunden, wo ich alleine war, egal wie. Aber ich habe immer den Mund bewegen. Ist ganz anderes, wenn man logopädische Begleiterung hat. Aber ich habe nach Entlassung von Krankenhaus habe ich nicht. Und 14 Tage danach bin ich zur Reha gefahren, was mir gar nicht gut getan hat. Ich habe mehr im Reha gelitten, als mir sie was Gutes gebracht hat. Dann haben wir vorher über Ärzte gesprochen. Mir wurden wegen starke Kopfschmerzen. Die Ärzte wollten mich ruhig stellen mit Psychopharmamittel und Morphium. Aber ich habe diese Therapie abgelehnt. Und ich habe angefangen wieder zu malen. Ich habe gemalt und Wasser war für mich ein Heilungsmittel. Ich habe geschwommen, wie ich kann, mit Intervall. Manchmal ruhiger, manchmal schneller, stundenlang. Und in ruhigen Minuten habe ich gemalt Bilder. Und ich habe 3 Wochen verbringen, eigentlich alleine, ohne ärztliche Begleitung, mit starken Kopfschmerzen und Spaziergänge. Aber das waren Wege, welche ich selber für mich entschieden habe. Mhm. Ja, und dann auch Danach ist auch mein Mann zu mir zurückgekommen und da waren Gespräche und man musste nicht alles von Angener Seite betrachten. Auch man musste wissen, dass eine Krankheit, ein Kind und der Mann alleine ist auch eine zusätzliche Belastung für einen Mann. Und auch wie starker Geschäftsmann und plötzlich noch im Zuhause läuft er so nicht rund, dann das war auch für meinen Mann zu starke Belastung. Und aber wir haben, ich sehe jetzt nach dieser Zeit, das hatte uns auch zusammengeschweißt, weil nach meiner OP jetzt ist 6 Monaten. Ich bin weiter im Therapie, Logopädie, so ich mache diese Feinschliff.
Ja.
In Sprache und ich kämpfe natürlich ab und zu, wenn ich neuropsychologische Teste mache, wo sehr starke Konzentration mit sehr viele Beeinflussungen sind, dann kämpfe ich mit sehr starken Kopfschmerzen. Oder so selber wie nach Gehirn-OP ändert sich die Persönlichkeit. Und das, ich habe nach der OP so selber gesagt, Ärztin, so selber mein Mann, ich fühle mich als meine Seele, ich war immer sehr empfindlicher Mensch, sehr freundlicher, empfindlicher Mensch, aber jetzt bin ich so, dass sehr viele Sachen, ob das freundliche Sachen sind oder ich sehe irgendwelche Leid von anderen Mensch, dann ich bin sehr schnell an Wasser gebaut. Ich kann die Emotionen nicht so beschützt an mich behalten, nur ich breche dann im Tränen. Und das war sehr extrem nach der OP, jetzt ist ein bisschen besser geworden, aber ja, das, ich habe das immer so beschrieben, dass meine Seele steht so nackt von alle. Ich habe keine Schutzhülle. Ich bin so, wie ich bin, mit die alle Emotionen, welche ich trage. Ja, die zeigen sich sofort so wie innen, so geht nach außen.
Also was ich tatsächlich mal sagen muss, ist, du gehst unglaublich offen damit um, was ich ganz, ganz toll finde. Also du hast auch keine Scheu, darüber zu erzählen, was mit deinem Mann war und vor allen Dingen, was echt auch schön ist, keiner kann darüber urteilen, warum das so war oder nicht oder so, aber du räumst die Möglichkeit ein, dass du sagst, auch er war überfordert und ich denke, das darf man auch nie vergessen, dass eine Krankheit zwar für den betroffenen Menschen sehr schlimm ist, aber für das Umfeld eben auch sehr schlimm ist und auch eine Überforderung darstellen kann. Umso schöner ist es wirklich, dass ihr wieder zusammengefunden habt und dass du auch da wieder das Positive siehst und sagst, es hat uns stark gemacht. Und dann vor allen Dingen, mir hat das total gut gefallen, wo du vorhin gesagt hast, ich habe mich dann erinnert im Krankenhaus mit den Schluckstörungen, wie geht das nochmal, wie zieht man die Wangen nach innen, wie habe ich das früher gemacht? Das, glaube ich, ist einfach ein Teil schon dessen, was es ausmacht, dass du das wirklich geschafft hast, dass du immer und egal in welcher Situation nach der Lösung gesucht hast, damit du vorwärts kommst.
Genau, genau. Ich habe nie aufgegeben. Und das ist, wenn ich alle Menschen, welche wahrscheinlich uns hören, welche betroffen sind mit irgendwelchen schlimmen Krankheiten oder Diagnosen oder psychischen Probleme, kümmere euch nicht um das Negative, sucht euch Lösung, sucht euch das, was euch nach vorne bringt und gibt euch Zelle, nehmt euch Fokus von dieser negativen Krankheit, nur sucht euch nach Lösung und Lösung ist was Positives und gibt nicht auf. Und natürlich von nichts kommt nichts. Was zu erreichen, musste man immer auch was tun.
Also da muss ich sagen, da ist ja, du hast ja auch noch einen Beruf, wo du ja sowieso, ich denke mal, immer schon motivierend auch tätig bist. Das haben wir auch bisher noch gar nicht erwähnt, was du eigentlich auch machst. Denn du hilfst Menschen im Fitness-, Ernährungsbereich und jetzt auch noch im Coaching-Bereich. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber in unserem Vorgespräch auch hast du mir schon erzählt, wie du damit umgehst, wenn du Menschen motivierst, Sport zu machen. Und da habe ich auch gemerkt, du bist absolut lösungsorientiert und dir ist das echt wichtig, dass es den Menschen Spaß macht und dass es sie weiterbringt, ne?
Ja.
Genau. Was genau machst du denn mit Menschen mit Fitness und Ernährung? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ich treffe mich erst mit meinen Kunden. Ich fahre zu ihr nach Hause. Ich mache Interviews, so wie wir machen gerade. Ich erfahre über Gewohnheiten oder wie die Menschen gerne essen, wie viel Süßigkeiten sie essen, wie viel sie sich bewegen, was macht die Menschen Spaß. Ich mache so, ja, ich schnuffele im normalen Leben und ich versuche nach das, was ich rauskriege, versuche ich Ernährungsplan zu basteln. Welche entspricht meine Kunde? Das heißt, ich verwende immer in die Ernährungsplan und die Speisen, welche ich auch plane, verwende ich immer die Produkte, welche meine Kunde gerne essen. Und außerdem treffe ich mich, das ist auch abhängig von Kunden, am liebsten jeder zweite Tag, manche Kunden zweimal nur in die Woche. Ich arbeite mit verschiedenen Bewegungen. Bei erste 2 Wochen sind das Intervalle laufen und danach kommt Krafttraining. Krafttraining, das ist auch mit Gewichten und Stangen, welche ich auch bringe und dann ich trainiere mit Kunden oft da zu Hause in Ruhe und ich leite sie. Ich zeige auch, wie sollte sie die Übungen machen, wenn sie später alleine ist zu Hause und dann, das ist auch so, bevor Mensch fängt an, von alleine zu tun, ist gut, wenn man nimmt in die Hand und der andere Mensch hat so ein bisschen Kontrolle. Und dass man die Kontrolle motiviert, die Menschen. Oder ich habe auch Frauen, welche gerne wollen schon aufgeben, aber ich habe gesagt, guck mal, das ist so kurz von Ziel. Warum jetzt? Ja, und das ist oft so, dass wir oft da geben auch, da gerade, wo wir vor unserer Erfolg sind, da dann oft Menschen geben auf. Und das mache ich gerade mit meiner Kunde, dass ich versuche immer, die Kunden zu motivieren oder dass ich selber arbeite mit meiner Kunde. Okay, möchtest du so aussehen? Gib dir erzählt. Wo möchtest du schon so aussehen? Mit Visualisationen, mit autogenes Training. Das ist eine wunderschöne Reise und das ist schön, wenn man auch Erfolge dann zusammen hat. Dann ich bin dann sehr glücklich.
Und ich glaube, wir kennen das ja echt auch alle, dass man eben so einen Punkt hat, wo man ja, vielleicht von Trägheit überwältigt und man ist eben auch von Natur aus jeder irgendwann auch mal, ja, bequem. Und ich weiß aber auch, dass du jemand bist, der dann auch, ja, ich sag mal, direkt ist und einfach auch sagt, ja. Disziplin muss sein, ne? Also das heißt, du kannst ja nicht erwarten, dass du das und das erreichst, wenn du gar nichts dafür tust.
Ja, genau. Ich streiche meine Kunden nicht an den Kopf und die sagen nicht schöne Worte, aber ich bin ein bisschen ich bin streng lieb, das heißt ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche.
Sehr schön. Wie gut, dass du das jetzt selbst gesagt hast, weil ich hatte vorhin genau die Worte schon in meinem Kopf. Aber ich finde, das ist auch eine ganz, ganz tolle Art, etwas zu vermitteln, weil wir alle brauchen in gewissen Momenten dieses Gefühl, das Zuckerbrot. Und wenn dann nicht zwischendurch mal die Peitsche so ein bisschen kommt, die einem sagt, hör mal zu, jetzt bleib nicht stehen, geh weiter, du willst dorthin, dann macht man sonst nicht weiter. Jeder braucht das mal so einen Push, ne, wo man so ein bisschen nochmal
braucht. Ja, genau, Klartext. Aber ist auch das, dass Menschen auch, ich habe auch Mandanten, welche auch Kunden, welche auch ab und zu jammern, ich will das und das und geben auf oder sagen, okay, einen Tag erinnern sich gesund, nächsten Tag essen ganze Torte. Dann habe ich keine Bock. Dann egal wie viel man Geld verdient oder auch nicht, ich lasse die Kunden, weil ich weiß, das ist nicht die Metieranwäsche oder der Resonanz, wo ich arbeiten möchte. Und wenn man selber auch nie sagt, okay, ich gebe jetzt alles und oder wahrscheinlich 20% mehr, als ich vorher gemacht habe, dann bringe ich dich auch auf 120. Aber wenn du nicht willst, dann erste muss der Kunde oder der Mensch selber wollen. Und aber leider Menschen sind gewöhnt, die Komfortzone nicht zu verlassen und die jammern, die gerne wollen, die wollen schlank sein, die wollen gesund sein, die wollen gesund werden, aber die möchten sich in die Richtung nicht bewegen und von tun, wenn wir nichts tun, dann haben wir auch nichts.
Ja. Also das waren schon ganz viele Tipps in jeglicher Hinsicht, eigentlich einmal fürs normale tägliche Leben, aber auch für den Umgang mit der Krankheit. Ja, Margarita, wie sieht's denn bei dir aus? Es ist ja eigentlich alles noch gar nicht so lange her. Wie geht es dir jetzt und wie zufrieden bist du mit dem, was du geschafft hast? Was willst du jetzt noch schaffen?
Ich bin noch mehr erschöpft. Ja, ich möchte, dass ich leide ab und zu unter sehr starke Kopfschmerzen und die kommen oft, wenn ich sehr viel lese, lerne oder wenn ich neuropsychologische Teste immer wieder mache, dann bin ich wirklich sehr überfordert, aber dann gönne ich mir Ruhezeit. Das heißt, diese halbe Stunde Ruhe, keine Licht, leichter Kompressor im Kopf, gute Gedanken oder nur atmen. Und ich lebe ein bisschen anders als vorher. Ich war immer 120 und so Turbo-Duracell-Hase. Ja, so beschreibt mich mein Mann. Aber jetzt wirklich, ich sage, okay, wenn jetzt nicht geht, dann geht nicht. Und das ist Zeit, dass du solltest einen Gang unter. Und das ist sehr gut, diese Erschöpfungszustand oder diese Schmerzen so wahrnehmen, dass der Körper sagte, okay, jetzt musstest du einen Schritt zurückgehen, bevor du nächste nach zwei nach vorne nimmst. Und das ist wirklich so, dass ich nehme das so wahr von meinem Körper, dass ich manchmal gönne mir auch einen Tag in die Woche, wo ich nicht arbeite oder nicht viel lese, dass ich einfach nur gehe ich in Natur, ich gehe spazieren, ich beschäftige mich mit dieser Sache, mir gut tun. Oder auch, dass ich brauche keine Menschen umherum mich, weil das ist auch sehr starker Einfluss. Das ist auch sehr schön, einen Tag nur für sich zu haben.
Sehr schön. Also ich muss ja sagen, und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben auch schon gemerkt, dass die Duracell in dir tatsächlich immer noch da ist. Denn du bist wirklich also ein Powerbündel und es ist faszinierend, deine Geschichte zu hören und wie du das gemacht hast, wie du immer wieder weitermachst, wie du ganz offen damit umgehst, dass es große Tiefschläge waren, auch viele Momente von Traurigkeit und Verzweiflung, aber du bleibst einfach am Ball und ich muss einfach sagen, du bist dadurch einfach auch wirklich ein großes Vorbild für Menschen und deshalb finde ich es auch sehr, sehr schön, dass du auch Menschen anbietest, sie zu coachen und zu unterstützen und sie im Prinzip an die Hand zu nehmen. Das ist richtig, ne? Dass du ja ihnen auch zeigst, wie sie so etwas schaffen können.
Genau. Danke.
Also ich werde ja auf jeden Fall auch unter diesem Podcast auf der Internetseite betterbehappy.de und unter dieser Folge alle Kontaktdaten zu dir genau hinschreiben. Das heißt, die Handynummer, die E-Mail-Adresse, alles, was wir haben, auch die Internetseite. Ja. Und wenn es also Menschen gibt, die sagen, so viel Power, das finden sie klasse, sie wollen sich lassen von dir, dass ich auf jeden Fall in Kontakt treten mit dir. Ist das richtig?
Ja, herzlichen Dank, Barbara.
Okay. Genau. Nee, um Gottes Willen. Also ich muss mal ehrlich sagen, ich finde immer, wenn man von jemandem einfach auch aus erster Hand lernen kann, der etwas erlebt hat, dann ist das keine Theorie mehr, sondern es ist wirkliche Praxis. Na, die du vermitteln kannst und jeder, der jetzt zugehört hat und sich hat anstecken lassen von deiner Energie, der weiß auch, was ihm das bringen kann. Also daher möchte ich auch jeden ermutigen, sich an dich zu wenden und ja, ich sag mal, im sportlichen Sinne ist das nur für die möglich, die jetzt in Berlin natürlich wohnen. Ja, du kannst ja nicht bundesweit herumchatten, aber zum Beispiel eben, was das generelle Coaching angeht, das heißt eben, dass man Mut bekommt, dass du hilfst und einfach Anregungen gibst, wie derjenige auch einen Weg und Lösungen finden kann. Das ist auch möglich per Skype, also Online-Coaching und auch per Telefon. Ja, in diesem Sinne, ich werde das alles noch dazu schreiben, möchte ich jetzt zum Abschluss unserer Sendung heute noch einmal fragen, was hast du für einen Tipp für Menschen, wenn sie in eine Situation geraten und eigentlich erst einmal eine schlechte Nachricht bekommen, irgendwie einen Schock dadurch haben und denken, es geht nicht mehr weiter. Was rätst du diesen Menschen?
Ich würde gerne euch raten, geht geht immer weiter. Egal wie, aber geht immer weiter. Leben ist Bewegung und bleibt nichts stehen. Was stehen bleibt, ist tot. Ja, weil Leben ist eine fließende Energie. Das ist das Erste. Natürlich nach schlimmen Diagnosen lasst ihr euch eure Herz offen, weinte. Aber nach der Zeit, wo euch diese Trauer zugelassen hat, bitte, ich möchte euch bitten, fängt euch zu handeln. Das heißt, sucht euch gute Ärzte oder 3, 4 Ärzte. Bitte beschäftigt euch mit Wissen. Was bedeutet diese Krankheit? Welche Lösungsmöglichkeiten habe? Und dann konzentriert euch nach Lösung. Hört euch eure Bauch, eure Intuition sagt euch sehr viel. Und egal wie ist, bitte umgibt euch mit positiven Menschen, weil es nichts schlimmer als Menschen, welche negativ noch umherum uns sind. Und denkt, bitte, ich möchte euch nur raten, denkt, egal was ist, das kann nur besser werden. Aber alles liegt auch, wie wir transformieren unsere Gedanken. Negative Ängste. Wenn euch hatte Angst von einer Entscheidung, bitte so wie ich gemacht hat, machte euch eine größere Angst, dann war die kleine, dann die erste Entscheidung war viel kleiner. Und jede Entscheidung ist eine Mut. Dann seid euch mutig zu entscheiden über eure Leben, über eure Heilung, aber im Positiven. Und bleib nicht aufgeben, nicht jammern, jammern bringt nicht. Wenn wir hängen den Kopf runter, dann hilft uns das nicht. Hilft uns nicht, wenn wir immer ständig weinen werden und Mitleid suchen. Ja, Mitleid kriegen wir so umsonst. Aber nehmt euch eure Leben in Hand und sagt, okay, das ist mein Startpunkt. Ich habe die Krankheit, die Diagnose oder das oder jenes. Jetzt fange ich an. Okay, erster Schritt, was kann ich ändern? Und dann schreibt ihr euch, was macht mir, welche Lösungen werden, wenn alles Negative trifft, was das bedeutet für mich. Und wenn euch macht so eine Liste, wie ich gemacht hatte, dann die alle Probleme plötzlich oder die Ängste werden viel, viel kleiner. Und denkt euch positiv.
Toll. Das war schon wirklich eine Komplettanleitung und deine Power war auch voll dahinter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eines machen könnte, dann möchte ich dich jetzt mal durch den Computer ziehen und dich mal ganz fest drücken, weil ich das einfach ganz toll finde. Und ich möchte dir wirklich Danke sagen, Margareta, dass du so offen darüber gesprochen hast, wie du umgehst mit allem. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, es kann nur besser werden. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, bleib wie du bist, bleib dran. Ich wünsche dir alles Gute für deine Gesundheit. Und ich freue mich auf jeden Fall immer wieder auch von dir zu hören. Dankeschön für das heutige Interview, sicherlich auch im Namen meiner Hörerinnen und Hörer.
Danke, Barbara, ganz herzlich. Ich danke Hörer auch ganz herzlich und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Ganz bestimmt. Ich wünsche dir alles Gute, ne?
Alles Gute, ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
Das war die heutige Folge deines Podcasts Better Be Happy, endlich raus aus dem Tief. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Trage dich ein für meinen Newsletter, damit du nichts verpasst. www.betterbehappy.de